Heute mit dem Geschäftsführer von D-Live, Michael Brill.
In Veranstaltungsstätten zu der Zeit lief es ja nun wirklich nicht nach dem Schema Customer Journey ab, sondern Try to Survive. Da wurde ja auch die Tür und Sicherheit eher durch Mitglieder von Motorradbanden als von qualifizierten Stewards gemacht. Das war eine komplett andere Zeit. Ne? Und das hat mich eigentlich sehr gestört, schon immer, dass eigentlich so ein tolles Erlebnis immer getrübt wurde von dem gesamten Umfeld.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Michael Brill im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Michael ist Geschäftsführer von D-Live. Das D, also das D, steht für Düsseldorf und hier betreibt das Unternehmen mehrere große Venues, unter anderem die Mitsubishi Electric Halle und die Merkur Spielarena. Wir können somit heute die ganz großen Themen sprechen. Hallo Michael.
Lieber Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Jeder Gast muss eigentlich mal kurz erzählen, wie er oder sie in die Branche gekommen sind. Ich habe gesehen, bei dir war das mit deinem Bruder. Den hast du begleitet. Der war Musiker. Und jetzt musst du mal verraten, was du da gemacht hast.
Ja, in der Tat. Und ich habe nicht die Instrumente gespielt. Also es hat wirklich angefangen in der Familie und im Freundeskreis. Mein Bruder war Musiker. Und dann war natürlich immer, wenn die aufgeregten Künstler unterwegs waren, auch jemand dabei, der sich um die Orga- und Logistikthemen kümmern musste. Das war dann relativ früh ich und das hat mir viel Spaß gemacht. Allerdings tatsächlich immer die organisatorische Seite der Gigs und dann schon, ja, ich glaube zu Abi-Zeiten haben wir dann unser erstes Konzert in der Mehrzweckhalle des Gymnasium Adolfinum in Moers gemacht. Das waren dann vor 800 Leuten ein Rockfestival Wasser für Ghana. Wir haben Geld gesammelt für Brunnenbau in Ghana. Ja. Das war dann das erste Konzert und damit fing es dann eigentlich an und zog dann so den roten Faden. Der nächste Schritt war dann eigentlich bei mir, dass ich glaube es war 91, im Madison Square Garden gearbeitet habe und das war eine ganz wesentliche und wichtige Erfahrung für mich in New York, denn mich hat das Thema Venues schon sehr früh sehr gepackt. Das war für mich faszinierend, welche Rolle eine Veranstaltungsstätte spielen wird. Damals war es ja noch keine Industrie, das kommt ja erst später. Und dann bin ich allerdings danach, das war etwa so ein Dreivierteljahr in New York, habe ich dann mit meinem Bruder gemeinsam ein Musical produziert, denn in den 80er Jahren war ja die wirkliche, ja, ich würde sagen, schon Zäsur im Live-Entertainment-Markt, als plötzlich, ich glaube 86, dann mit Cats das erste Musical auf den Markt kam und damit ein völlig neues Genre und Live-Phänomen sich entwickelt hat über die 80, 90er bis in die Nullerjahre als großen Boom. Da dachten wir, da sind wir dabei, haben dann The Musical Company gegründet und haben tatsächlich eine Musical-Tournee 93 produziert, im September 93 durch Nordrhein-Westfalen mit 9 Stationen. Sehr, sehr spannend. Allerdings haben wir uns, ich würde mal sagen, künstlerisch dann mehr auf den Bewegungstanz mit einer Choreografin aus der Pina Bausch-Schule bewegt und das war dann so ein bisschen Medium in der Publikumswirksamkeit. War aber eine Riesenerfahrung, tolle Sponsoren damals akquiriert. Das war ein Riesenrun und das hat einfach nur nochmal die Lust und den Spaß am Live-Entertainment bei mir unterstrichen.
Das glaube ich. Jetzt bist du da eben so quasi von der Mehrzweckhalle Moers in den Madison Square Garden. Da würde ich ja doch nochmal gerne nachfragen, wie das so zustande kam damals. Wie kann da so ein junger deutscher Mann auf einmal, denn sie sagen ja auch, glaube ich, selber, the world's famous, also berühmteste Arena der Welt. Wie kommt man da hin? Wie bist du da hingekommen? Was hast du da überhaupt gemacht?
Ja, in der Tat, das war ein großer Schritt. Nochmal einen kleinen Schritt zurück, was mich im Prinzip bei allen Konzerterfahrungen schon in den 80er Jahren irgendwie total genervt hat. Und damals, also zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, hieß ja Konzerte entweder die Kölner Sporthalle oder das mal die Philipshalle, die Grugerhalle in Essen. Und es war ja, wenn du deine Lieblingsmucker live sehen wolltest, war das ja auch immer so ein Stück weit unter gefährlichen Umständen, denn in Veranstaltungsstätten zu der Zeit lief es ja nun wirklich nicht nach dem Schema Customer Journey ab, sondern Try to Survive. Da wurde ja auch die Tür und Sicherheit eher durch Mitglieder von Motorradbanden als von qualifizierten Stewards gemacht. Das war eine komplett andere Zeit. Ne? Ja. Und das hat mich eigentlich sehr gestört, schon immer, dass eigentlich so ein tolles Erlebnis immer getrübt wurde von dem gesamten Umfeld des Besuches. Und deshalb hatte ich mich mehr damit auseinandergesetzt und mir war klar, dass wenn das Thema Venue Management meine Zukunft sein würde, es sicherlich nicht in Deutschland starten oder stattfinden würde, sondern in den USA, die zu dem Zeitpunkt das schon als echte Industrie vorgelebt haben. Ach, ja. Und durch persönlichen Kontakt zu damals dem CEO von Madison Square Garden Network hatte ich dann das große Glück, dass ich da einen Job bekomme. War total kompliziert, man braucht ja ein Visum, Arbeitsgenehmigung. Ja, ja. Immer, übrigens klasse in New York, wenn man da gearbeitet hat. In der Zeit war ja Ende der 80er, da flogen die Messer noch ein bisschen tiefer, als es dann heute der Fall war. Es war schon abends. Ja. Ich konnte mir nur im Upper Harlem ein Apartment mieten, sonst konnte man das ja alles nicht bezahlen, war ja irgendwie nur, was weiß ich, $10 die Stunde, die man bekommen hat, oder $8 war ja nicht viel. Und da habe ich dann in der Entertainment Attraction Group gearbeitet, also Madison Square Garden ist ein recht großer Konzern, der hat ja auch die Sportteams, die Knicks, Basketballer und die Rangers, aber ich war in der Abteilung, die tatsächlich fürs Programm zuständig war, und das war die allergrößte Erfahrung meines Lebens, und Die hat dann auch zu allem, was danach kam, eigentlich die Weichen gestellt.
Was hast du in der Zeit gelernt, was dich vielleicht so ein bisschen geprägt hat oder was du wirklich so dann mitnehmen konntest später nach Deutschland?
Also ich würde sagen, die wesentliche Erfahrung für mich war, ich werde das mal als das Venue-Management-Paradoxon bezeichnen. Auf der einen Seite sind wir oder ist das ist der Betrieb von Veranstaltungsstätten ein Nukleus, ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Live-Entertainment-Branche. Ist aber, weil es um teure, aufwendige und komplizierte Gebäudemanagement geht, eigentlich eine ganz andere Business-Disziplin. Der Betrieb einer Veranstaltungsstätte war schon immer mehr business-driven. Das ist Real Estate, da geht es um heute Milliardensummen. Also quasi eine komplett andere Blicksicht auf die Branche, während dann der Content abgefahren, freaky, Passion, Leidenschaft, all das, was unsere Branche und unsere Szene ausmacht. Also diese beiden Welten kamen halt in der Veranstaltungsstätte zusammen. Und das war in New York in einer gewaltigen Potenz. Und da war für mich klar, das ist genau das Richtige. Das ist genau der richtige Zusammenschluss zweier Welten. Das sehr business-theoretische mit dem Gebäudemanagement und das andere, das leidenschaftliche des Produkts und des Contents.
Ja. Bist du dann auch zurück nach Deutschland gekommen? Hast du unter anderem auch berichtet von deiner Musical-Reise. Aber dann hast du etwas sehr Bedeutendes gemacht, wie ich finde. Denn du warst stark beteiligt oder auch sogar federführend dann an der Arena in Oberhausen. Viele kennen sie vielleicht noch als König Pilsener Arena, jetzt glaube ich Rudolf Weber Arena. Wie kommt man dazu, so einen Riesenteil hier in Deutschland hinzustellen und dann halt auch da so stark beteiligt zu sein?
Ja, und da sind tatsächlich dann die Wurzeln, liegen auch da wieder in New York, weil mein Vorgesetzter Bob Cavallari, damals bei der Entertainment Attraction Group von Madison Square Garden, der ist dann gewechselt zu Ogden. Das war ein Mischkonzern, der unter anderem den Betrieb von Veranstaltungsstätten in den USA ausgeführt hat. Die hatten damals, ich glaube, 80 Venues. Und als ich dann auch nach der wirtschaftlich nicht ganz so spannenden, aber inhaltlich spannenden Musical-Periode dann auch mein Studium in Köln, mein BWL-Studium abgeschlossen habe, habe ich den Koffer gepackt, bin nach New York geflogen, habe ich da 10 Tage in das YMCA im Upper West eingebucht und bin dann sehr selbstbewusst zu dem Bob, den ich nun ja kannte, und habe ihm gesagt, ich bin jetzt bereit fürs große Business in den USA. Ich will hier anfangen, weil Deutschland war keine Alternative, denn in Deutschland hieß ja Betrieb von Veranstaltungsstätten ausschließlich kommunale Gesellschaften. Ja. Es gab keinen privaten. Und das war für mich völlig uninteressant. Das war mir auch unklar, wie da der Karriereweg ist. Aber in der Verwaltung, aus der Verwaltung einen Job zu machen, das war gar keine Alternative. Also sollte es in die USA gehen. Und dachte mir, wenn ich dann da stehe und denen erkläre, dass ich jetzt bereit wäre, dass die sicherlich da total drauf abfahren. Und dann sind wir abends essen gegangen und hat der Bob zu mir gesagt, ja, du, wir expandieren jetzt irgendwie nach Europa und haben da so ein paar Aufträge gesigned. Komm mal morgen früh ins Office zu Penn Plaza. Das war das gleiche Büro wie Madison Square Garden, war also mal ein Flashback. Und saß dann da mit dem zuständigen President für die Entertainment-Gruppe zusammen. Und der hat gesagt, wir haben hier einen Deal in Oberhausen. Keine Ahnung, wo das ist. Kennst du das irgendwie? Und sag mal, du sprichst doch Deutsch. Und du hast hier schon mit Bob zusammengearbeitet, dich brauchen wir da jetzt. Und das war natürlich jetzt irgendwie nicht so genau, was ich mir vorgestellt habe, denn eigentlich sollte ich in die große weite Welt gehen. Aber es war natürlich eine Hammer-Opportunity. Also zurück ins Ruhrgebiet. Mein Gott, ich bin in Mörstern zur Schule gegangen. Ja. Bin zwar in Düsseldorf ursprünglich groß geworden, aber dann ging es ab ins Ruhrgebiet. Erstmal etwas shocking, aber alles, was ab da kam, war eine unfassbare Erfahrung. Ich hatte dann das Privileg schon 95 während der Bauphase mit dazuzukommen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 26.
Wow.
Ja, mit 26.
Und dann geben die so einem jungen Typen aus Deutschland, der da angereist kommt, einfach die Verantwortung.
Ja, das lag natürlich an der sehr speziellen Situation, dass Ogden relativ kurzfristig drei große Accounts, war die Arena in Manchester, die eine große Bedeutung in den vergangenen Jahrzehnten im Live-Entertainment natürlich in Europa hatte. Die hatten den Vertrag für eine Entwicklung einer Arena in Newcastle in England und Oberhausen und waren, ich würde mal sagen, als ein amerikanisches Unternehmen etwas überfordert in der Gesamtheit der Expansion. Ja. Und gerade Manchester war so ein schillerndes Gebäude, dass da die ganze Konzentration drauf fiel. Und Deutschland war für die ganz weit weg, weil keiner so den richtigen Pack angefunden hat. Und die hatten auch nicht die richtigen Konzerne gefunden. Also sagen wir sprechen jetzt ja von Anfang der 90er. Da gab es in Deutschland kein Business für das Management privatwirtschaftlich geführter Veranstaltungsstätten. Es war ja auch in Oberhausen die erste Arena eines neuen Bautyps. Die Arena, die jüngste Arena vor Oberhausen war, ich glaube, die Stuttgarter Hans-Martin-Schleyer-Halle, die war von 83. Ja. Also das heißt, das war ja wirklich the new kid on the block. Und das Geschäft gab es nicht. Also war ich zumindest im Vorteil, dass man mich kannte. Ich zumindest in Madison Square Garden schon mal tätig war. Irgendwie ein bisschen Unfug mit meinem Musical und meiner Konzerterfahrung hatte. Und so war ich dann als Projektmanager für Oberhausen über Nacht zuständig. Und das war eine Irrsinnserfahrung, weil ich das große Glück hatte, dass relativ zeitnah der damalige Senior Vice President von Ogden, Danny Zausner, dem ich im Grunde vieles in meiner Karriere zu verdanken habe, für ein Jahr dann in Deutschland vor Ort war und mir im absoluten Knüppelkurs 18 Stunden am Tag über ein Jahr lang dieses Business beigebracht. Er selber hatte als Veranstalter mit John Cheer in den USA gearbeitet, also wirklich ein Top-Mann, der das Business in- und auswendig kannte, und das war eine sehr harte, sehr amerikanische und brutale Schule, aber das größte Glück für mich. Und dann war aber natürlich die Aufgabe, das in den deutschen Markt zu übersetzen, und das war die größte Schwierigkeit, denn ein amerikanisches Unternehmen zu dem Zeitpunkt war natürlich auch der Auffassung, sie hätten eine sehr klare Vorstellung von dem, wie das Management von öffentlichen Veranstaltungsstätten in Deutschland passieren sollte. Aber der Markt sah ja nun ganz anders aus. Und das war ein wirklich aufregender Ritt. Und da sind viele sehr spannende Dinge passiert in den 90ern.
Gab es da auch mal eine Phase, das klingt für mich echt krass und wahrscheinlich genau richtig, dass du so jung warst. Gab es denn da auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, nee, jetzt Schluss? Also, dass du kurz davor warst, irgendwie zu sagen, das meine ich nicht mehr.
Also, meine Leidenschaft für dieses Geschäft war so gewaltig, dass das überhaupt gar keine Vorstellung gewesen wäre, denn schließlich hatte ich hier die Gelegenheit, in der Entwicklung und dem Betrieb der ersten privatwirtschaftlichen Arena in Deutschland mit dabei zu sein. Wie prägend das für die ganze Industrie werden würde, das konnte ich mir damals natürlich nicht ermessen, aber es war ja genau das, was ich wollte. Vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht zwingend in Oberhausen, was aber auch da am Ende sich zu einem Glücksfall ergab, weil die Lage einfach so einzigartig war. Ich hatte die Gelegenheit, irre viel zu lernen. Aber in der Tat, wir hatten natürlich so viele unfassbar skurrile Situationen. Wir sind ja in einen Markt gestoßen, der vollständige Marktbedingungen hatten durch die Verteilung der großen Veranstalter. Also ich meine, die 90er Jahre waren ja die größte Dekade der Revolution für das Live-Entertainment. Einerseits der Untergang der Schallplattenindustrie durch das MP3-Format, was freundlicherweise dann mal erfunden wurde. Wir hatten den Beginn der Corporatization im Live-Entertainment durch Robert Zimmerman mit SFX. Die DEAG hat sich ausgegründet oder gegründet als AG 97 am neuen Markt. Und Ende der 90er, ich glaube es war 2000, hat Klaus-Peter Schulenberg mit CTS Eventim den größten Konzern im Live-Entertainment für Deutschland gegründet. Das heißt, die 90er Jahre waren die Revolutionsjahre. Und mittendrin dann
das Arena-Konzept. Und 97 kam, also wir hatten 96, September 96 eröffnet in Oberhausen und dann 97, meine ich mich zu erinnern, oder 98, hat dann ja auch die Köln Arena, heute Lanxess Arena, eröffnet. Und danach kam dann Hamburg. Also es hat ja dann richtig Fahrt aufgenommen und die Branche ist dann, also die des Venue-Betriebs, regelrecht durch die Decke gegangen. Und nein, ich habe es zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, auszusteigen. Es war ein absoluter Abenteuerritt. Ob man das in einem späteren Alter genauso ertragen hätte und mitgetragen hätte, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das war ein cooler Ritt.
Glaube ich. Was hast du gemeint, als die Arena stand und in Betrieb war?
Ja, nach der Eröffnung bin ich dann mit 29 Jahren Geschäftsführer geworden. Das war auch für einen amerikanischen Konzern auch eine ziemlich krasse Nummer. Vielleicht war das viel Verzweiflung, weil kein anderer da war. Dann hatte ich wirklich das, ich muss sagen, Glück, ein fantastisches Management-Team für Oberhausen zusammen zu trommeln. Und dann haben wir ziemlich auf den Putz gehauen. Und dann, ich glaube, es war so, ja, 10 Jahre später, 2006, 2007, stand Oberhausen so gefestigt, dass es mir schon wieder etwas langweilig wurde und ich Lust auf mehr hatte, weil ich für mich schon festgestellt habe, dass gerade das In-Gang-Setzen und das immer wieder sich neu erfinden für mich und meine Leidenschaft der richtige Match war. Und dann habe ich angefangen in der Rolle dann als Senior Vice President für. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon wieder verkauft an eine andere Gesellschaft, das war dann SMG, die hatten zu dem Zeitpunkt 260 Arenen, Theater, Kongresszentren in der Welt im Betrieb. Für die Company als Senior Vice President das Business Development außerhalb der USA zu übernehmen. Und ja, das war dann auch eine sehr spannende Journey. Ich war in Singapur, im Middle East, in Osteuropa und war insgesamt an der Entwicklung von 190 Veranstaltungsstätten dann beteiligt und das hat viel, viel Spaß gemacht.
Das glaube ich auf jeden Fall. Kann man sich dann in deiner Position, aus der Position heraus, dann auch noch an Events in solchen Hallen erfreuen? Oder ist das dann alles so, ich weiß, wie es vorne aussieht, wie es hinten aussieht, wie es oben, wie es unten aussieht? Hat für mich keinen Zauber mehr.
Nee, ganz im Gegenteil. Jede Veranstaltung, und das ist heute noch so, wenn ich nur drüber nachdenke, bekomme ich schon Gänsehaut, jede Veranstaltung, und ich versuche immer zum Konzertstart in der Halle zu stehen, idealerweise in der Nähe des Innenraums oder irgendwo in den Rängen. Wenn die Show beginnt, ist das für mich emotional ein so großartiges Gefühl. Das ist wirklich das Benzin für all das, was wir auf der anderen Seite auch an Verantwortung auf uns nehmen und an alltägliche Arbeit haben. Großartig. Also wir hatten es jetzt ja gerade mit Ed Sheeran, der dreimal hier war. Ja. Es hat mich dreimal am Abend absolut weggeflasht. Und wenn es das nicht gäbe, weiß ich auch nicht, ob ich da noch in diesem Business wäre.
Ja. Okay. Was war so die, jetzt hast du erzählt, du warst an der Entwicklung von so vielen Projekten beteiligt. Kann man das so zusammenfassen, was so die größten 1, 2, 3 Herausforderungen vielleicht sind bei sowas? Oder ist das einfach, ja, wie du es ja schon auch bei der Oberhausen Arena gesagt hast, so individuell, national auch abhängig?
Ja, es gibt schon große Linien natürlich, die für den Erfolg einer Veranstaltungsstätte sorgen. Und das Wesentliche, was ich gelernt habe, ist natürlich eine wirklich klare Strategie, das hört sich so selbstverständlich an, trifft aber oftmals nicht zu. Wo möchte ich eigentlich an meinem Standort mit den Venues oder dem Venue, was ich hier betreibe, wirklich hin? Und daraufhin dann tatsächlich eine Organisationsstruktur zu finden im Management, die in der Lage ist, das auszuführen. Und wenn man, ich glaube, das richtige Feingefühl dann dafür entwickelt, die solche Talents zu finden, die Leidenschaft einerseits in sich tragen und andererseits die fachlichen Fähigkeiten und die zusammenbringt in einem interdisziplinären Team, dann entstehen daraus gewaltige Themen. Das Besondere an unserem Geschäft ist ja im Venue Management, dass so grundverschiedene Aufgabenbereiche zusammenkommen. Wir haben einmal den Facility Management Bereich, das ist vielleicht also das hat jetzt sehr unmittelbar mit der Show nicht zu tun. Wir haben den Marketing, wir haben den Ticketing-Bereich, wir haben das Booking, wir haben den Safety-Bereich. Das sind, und dann natürlich Sales, ganz wichtig, die Vermarktung der Veranstaltungsstätte. Also das sind im Grunde Talente, die aus ganz unterschiedlichen Feldern kommen und die in der richtigen Mischung zusammenzuführen, das fand ich immer die größte Herausforderung. Und ja, wenn dann das Setup richtig stimmt, wie an einem Formel-1-Wagen, dann kann man auch ganz schnell an der Spitze mitfahren.
Ja. Jetzt bist du, hast vorhin gesagt, du bist irgendwann mal ausgezogen in die große weite Welt, bist irgendwann dann in Oberhausen gelandet und jetzt bist du tatsächlich so mehr oder weniger dann, wenn ich es gehört habe, in der Heimat in Düsseldorf. Was war für dich nochmal so der ausschlaggebende Grund, jetzt, ich glaube so 2017 war das, glaube ich, nach Düsseldorf zu wechseln?
Ja, tatsächlich. Das hätte ich auch wahrscheinlich wenige Jahre, bevor ich den Schritt gemacht habe, gar nicht für möglich gehalten. Es war damals so, ich glaube, es war 2016, da hat mich der damalige Oberbürgermeister angerufen, ob wir mal sprechen können. Wir wussten natürlich aus Oberhausen oder insgesamt aus unserer Entwicklungsarbeit, welche Standorte in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern sehr stark waren, gute Performer, Underperformer waren. Und natürlich haben wir immer beobachtet, dass Düsseldorf bedauerlicherweise, obwohl es mit Abstand die beste Infrastruktur an Veranstaltungsstätten in einer Großstadt hat, nie die Performance auf die Straße gebracht hat, die eigentlich möglich gewesen wäre. Also ich erinnere mich, wir hatten damals in unserem Management-Team in Oberhausen in unseren Benchmarking-Analysen eigentlich Düsseldorf, zumindest den Dome, überhaupt nicht mit aufgeführt, weil er einfach keine Relevanz hatte. Und anfänglich dachte ich tatsächlich, die Stadt Düsseldorf hätte Interesse, einen internationalen Betreiber wie SMG, für die ich ja zuständig war, mit an den Tisch zu holen, um die Dinge zu verändern. Aber das war dann ganz anders. Es gab tatsächlich ein Interesse, dass hier etwas Neues entstehen sollte. Und was mich da fasziniert hatte, das waren dann die Gespräche mit dem Stadtdirektor Burkhard Hintsche und der damalige Berater des Oberbürgermeisters, der auch heute noch für uns beratend tätig ist, Peter Kluth, haben dann in einem gemeinsamen Gespräch gesagt, wir haben vor, Düsseldorf auf ein neues Level zu bringen und meinen das absolut ernst. Und das war so überzeugend für mich, dass ich tatsächlich die Challenge akzeptiert habe. Denn es gab für mich in meiner Karriere bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch eine offene Frage und Rechnung, die ich mir selber nicht beantworten konnte. Warum muss oder müssen tendenziell von kommunenbetriebene Veranstaltungsstätten in der Performance, privatwirtschaftlichen, so viel abweichen in ihrer Performance.
Ja,
das Rätsel wollte ich für mich irgendwann mal rausfinden. Vieles davon konnte man sich ableiten und denken aus der Projektentwicklungsarbeit, aber ich wollte es aus dem Inneren heraus mal erfahren. Hatte dann vorsichtigerweise, wurde auch nur ein 3-Jahres-Vertrag geschlossen. Das heißt, wir mussten auch erstmal rausfinden, ob diese Journey funktionieren würde. Und so bin ich dann im Oktober 2017 hier in Düsseldorf angetreten. Muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen meiner Karriere.
Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Also wir haben im Vorgespräch kurz einmal gesprochen, 2020 war ja für jeden und jede ein sehr einschneidendes Jahr durch die Pandemie. Aber auch ihr habt ja vorher so den Geschäftsbereich Live Entertainment und Sports, glaube ich, so ein bisschen ausgegliedert. Vielleicht kannst du das einmal erzählen, was da vorher passiert ist und wie ihr so in diese Pandemie reingegangen seid.
Also der größte Entwicklungsschritt war im Grunde folgender. In Düsseldorf hatte man die Veranstaltungsstätten für den Betrieb einer Gesellschaft zugeordnet, die auch zur Hälfte der Messe gehört. Es waren also quasi Messe, Kongresszentrum und die Live-Entertainment- und Sportveranstaltungsstätten unter einem Dach. Das war ja vielleicht abstrakt gedacht gar nicht so furchtbar verkehrt, weil das ja irgendwie alles, was mit Versammlungsstätten zu tun hatte, entspricht aber ja im Prinzip vollständig nicht den inhaltlichen Unterschieden, aus denen sich, und jetzt wieder Strategie und daraus dann Organisation, ganz andere Anforderungen als an den Kongress- oder Messebereich ableiten. Und deshalb war ja dann die gemeinsame und ich glaube für eine Stadt auch mutige Entscheidung innerhalb sehr kurzer Zeit, und das hat hier nicht 9 Monate gedauert, tatsächlich die Veranstaltungsstätten in eine eigenständige Gesellschaft, die wir dann die Live benannt haben, auszugründen. Und zum 1.8.2018 war dann diese neue Gesellschaft entstanden. Und das war dann schon erstmal ein schwieriger Weg. Man musste sich in der Tat von vielen Mitarbeitern trennen, weil wir natürlich mit einer ganz neuen DNA auf den Markt zugehen musste. Das heißt nicht, dass die Einzelnen individuell dafür nicht geeignet wären, aber für das, was wir vorhatten, mussten wir einfach ein komplett anderes Team aufbauen und aufstellen. Das ist nicht ganz einfach im städtischen Kontext. Es waren teilweise auch Mitarbeiter, die über 20 Jahre bereits schon für das Unternehmen gearbeitet haben. Diesen harten Schritt mussten wir gehen. Wir mussten viele Zöpfe abschneiden. Ich glaube, wir haben an vielen Stellen anzünden müssen. Das war nicht ganz ohne und ging auch teilweise wirklich vielen natürlich dann im städtischen Umfeld schon ganz schön auf den Geist, wie viel Unruhe plötzlich entstand. Aber das war der einzige Weg.
Ja.
Wir hatten vor, einer klaren Vision zu folgen. Und als wir uns dann 18 ausgegründet haben und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, haben wir, ich würde sagen, etwa von da ab nochmal 1,5 Jahre gebraucht, um tatsächlich unsere ganze Organisation aufzustellen, dass wir komplett startklar waren und auf dem Markt neu aufzutreten. Und genau in diesem Augenblick, also wir waren quasi nach vollem Training völlig ausgeschlafen, frisch standen wir im Startblock für den 100-Meter-Lauf und haben jetzt nur noch auf das Go gewartet, um endlich loszurennen und allen zu zeigen, was wir drauf haben. Und dann kam diese lästige Pandemie. Und das Interessante ist, weil wir derartig auf dem Sprung waren, konnten wir dem keine Bedeutung zumessen. Wir sind losgelaufen und wir sind so übergesprudelt von Ideen, Konzepten und Themen, die wir anfassen wollten, dass sich das alles Hand in Hand ganz fantastisch ergeben hatte. Wir haben innerhalb von 2 Wochen nach Beginn der Pandemie ja hier in Düsseldorf mit dem Drive-In-Kino auch die Drive-In-Konzerte erfunden. Das war ja spektakulär. Also wir waren selbst in, damals hat ja jeden in der auf der ganzen Welt interessiert, was machen eigentlich andere. Wir waren irgendwie in Japan und in Südamerika im Newsflash, dass es jetzt Konzerte gibt, die man aus dem Auto aus sehen konnte. Wir hatten innerhalb von wenigen Tagen, also es hat wirklich 14 Tage gedauert, bis das komplette Venue stand für 550 Fahrzeuge damals. Und wir hatten ein Hammerprogramm, ein Artist nach dem anderen, jeden Abend. Und wir haben jeden Tag was Neues erfunden. Dann haben wir gesagt, ja, wenn wir Konzerte machen, dann können wir eigentlich auch vielleicht Hochzeiten machen. Dann haben wir Drive-In-Hochzeiten gemacht. Dann dachten wir, naja, wenn wir Konzerte machen, versuchen wir es auch mit einem Zirkus. Dann haben wir Roncalli als Zirkus vorführen. Also dann kam World Club Dome mit einer EDM-Party, mit Feuerwerk. Es war ein absoluter Wahnsinn. Eigentlich alles, was uns tagsüber in den Sinn kam, haben wir sofort realisiert. Und dadurch, dass ja jeder gerade auch nichts anderes zu tun hatte, konnte man in einer absolut großartigen Geschwindigkeit die Dinge einfach machen. Jeder hatte Bock, was zu tun. Und da kam dann Stück für Stück zusammen, weil wir diese leistungsfähige Struktur hatten. Wir haben uns ja konsequent nach den einzelnen Funktionsbereichen aufgebaut und überall neue, motivierte Mitarbeiter mit an Bord gehabt. Dann haben wir sofort das Impfzentrum eröffnet. Das hat, glaube ich, 26 Stunden gedauert, nachdem wir das Go bekommen hatten. Haben das über mehrere Monate betrieben. Wir haben Testzentren, noch bevor irgendjemand wusste, dass man sich testen kann, aufgebaut und dann auch angefangen, überall in der Stadtverwaltung, und das war ja ein Dilemma, die Stadtverwaltung war jetzt plötzlich zuständig oder insgesamt zuständig, den Alltag irgendwie zu managen, aber eine Verwaltung ist ja nicht da für die Ausführung, das ist ja nicht deren Kernkompetenz, und so sind wir im Prinzip hier in Düsseldorf und NRW die Kraft geworden, die, egal welche Idee oder welcher Plan aus der Verwaltung kam, diesen umzusetzen. Das war Akkreditierung der kritischen Infrastruktur. Das haben wir mit dem Akkreditierungssystem von Rock am Ring gemacht. Also wir hatten ja irgendwie die ganzen Tools, und das hat uns in der ganzen Zeit wirklich sehr, sehr positiv angetrieben und führte dann dazu, dass wir in der Stadtgesellschaft, nachdem wir ja vorher eigentlich uns nicht so richtig mit Ruhm bekleckert haben in diesem sehr harten Sanierungsprozess, dass man tatsächlich erkannt hat, welche Kraft diese Mannschaft und diese Gesellschaft hat. Und das war dann wesentlich, als es dann endlich losging, 23 mit den Konzerten.
Verstehe. Okay, interessant. Jetzt vielleicht einmal gerade so zum Überblick. Welche Spielstätten betreibt ihr? Wie groß ist das Team?
Wir haben also mittlerweile 9 Veranstaltungsstätten, die wir in Düsseldorf betreiben. Das ist alles von vom Ratinger Hof ein 200er Club, dann Club MTV hat 400 Plätze, dann haben wir das Open Air Kino, wir haben das Castello mit 3000, die Mitsubishi Electric Halle mit 7500, den PSD Bank Dom mit jetzt 15.200 Plätzen, wird auch noch ein bisschen wachsen. Wir haben die Merkur Spiel Arena mit über 50.000 seit diesem Jahr und dann auch endlich mit der ersten Show ab nächsten Jahr den Open Air Park. Wir haben ja gerade, ich glaube vorletzte Woche, sind wir in den Vorverkauf gegangen innerhalb von 2 Stunden für System of a Down. 80.000 Karten da verkauft. Da haben wir auch lang dran gearbeitet an dem Thema. Und wir haben die Rheinterrasse, ein wunderschönes Venue direkt am Rhein, ist ein Corporate Venue. Und so hat sich auf der Venue-Seite einiges entwickelt. Auf der anderen Seite sind wir auch verantwortlich für die gesamten Sportgroßveranstaltungen, also für die großen Meisterschaften, die wir hier in der Stadt durchführen. Beispielsweise nächstes Jahr werden wir die Weltmeisterschaft im Flag Football und dann 27 die Weltmeisterschaft im Eishockey hier in Düsseldorf austragen. Wir haben darüber hinaus fördern wir die Spitzensportler, auch im Breitensport machen wir eine ganze Menge. Dann haben wir den Bereich des öffentlichen Raums, also quasi in der Fläche nennen wir das, die Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte, den Japantag, der jedes Jahr 650.000 Besucher zieht, hatten dann während der UEFA die Fanzones betrieben. Also alles eigentlich das, was an Großereignissen in der Stadt stattfindet, da spielen wir eine mehr oder weniger große Rolle.
Okay.
Also und du hast auch noch gefragt, Entschuldigung, die Anzahl der Mitarbeiter. Wir sind tatsächlich heute in Köpfen bei über 180 und das ist wirklich schon eine richtig große Bande geworden und wir sind noch nicht fertig.
Ich fand das ganz interessant, weil mir das auch in der Vorbereitung gar nicht so richtig klar war, was das alles dann am Ende umfasst. Du hast das ja eben auch schon gesagt, ne? Von, keine Ahnung, von Sicherheit bis Sales und so weiter. Und mir ist nämlich eine Sache da nochmal aufgefallen, so eine kleine Anekdote. Das Stadion, wir sitzen ja hier quasi im Stadion. Das wurde letztens ausgezeichnet für den besten Rasen der zweiten Liga. Und da habe ich mir gedacht, krass, weil sogar die Greenkeeper ja eigentlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so zu euch gehören. Also selbst um den Rasen müsst ihr euch so mehr oder weniger kümmern, ne?
Ja, ganz genau. Das ist so, weil wir haben ja große Tenants, große Ankermieter mit der Fortuna, mit der DG im Eishockey. Wir haben den BRC Handball Erste Liga. Wir haben im Moment die Icon League im Castello. Also wir haben eine ganze Reihe großer Sportteams, die in unseren Venues tatsächlich dabei sind. Und ja, in der Tat, wir sind auch zuständig, nicht nur fürs Gebäude, sondern auch für Spielflächen. Und das mit Pitch of the Year, das war uns eine ganz persönlich wichtige Abrechnung. Denn über Jahre waren wir immer in der Öffentlichkeit gestraft als ein möglicher Grund für ein nicht siegende Fortuna könnte im Rasen begründet sein. Und da haben wir gesagt, jetzt werden wir mal zeigen, dass es vielleicht doch nicht nur der Rasen ist und machen mal State of the Art. Und da hat das Team einen wunderbaren Job
gemacht. Was ist das Geheimnis eines guten Rasens?
Wenn ich das wüsste, ich würde es dir sofort sagen.
Okay, dann lüften wir das Geheimnis heute nicht. Vielleicht nochmal so zur Einordnung. Kannst du irgendwie so ganz grob uns erklären, so von der Veranstaltung her, wie viel ist Musik, also prozentual, wie viel ist Musik, wie viel ist ja Sport, was gibt's noch, wie fasst man das zusammen, Kongresse,
ja.
Kannst du das irgendwie einordnen?
Ja, vielleicht einmal kurz zu Zahlen insgesamt, was bei uns passiert ist, weil das ist, finde ich, ein sehr gutes, erkennbares Instrumentarium, um zu beurteilen, wie die Entwicklung dieser Gesellschaft im Prinzip sich in den letzten Jahren vollzogen hat. Also wir haben uns im Prinzip in der Stärke der Mannschaft seit der Neugründung verdreifacht. Wir haben uns im Umsatz vervierfacht. Wir hatten im Spitzenjahr 80 Millionen, kommen von 20 Millionen Umsatz. Wir sind mittlerweile bei über 550 Veranstaltungen jährlich. Das ist eine Verdopplung von dem, womit wir angefangen haben 2018. Und bei der Anzahl der Besucher war letztes Jahr unser Spitzenjahr mit 14 Millionen, dieses Jahr 10 Millionen. Und auch das ist eine Vervierfachung zu dem, was wir vorher hatten. Und das Wichtigste, auch wenn wir eine städtische Gesellschaft sind und deshalb viele Zielstellungen und Zielaufgaben aus gesellschaftlicher und politischer Sicht haben, ist es genauso unsere Verantwortung, die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens erheblich zu fördern und sind da recht stolz, dass wir mittlerweile ein EBITDA haben, der um die 10 Millionen liegt. Also das heißt, aus unserer Arbeit tatsächlich auch Erlöse generiert werden. Ja. Also das ist unsere Story. Wie verteilt sich das auf die unterschiedlichen Bereiche? In der Tat, das ist, ihr müsst mal gucken, von welchen Kennziffern wir jetzt reden. Wenn wir mal die Anzahl der Veranstaltungen nehmen, ist unsere Hauptaufteilung das, was wir an Veranstaltungen sozusagen in der Fläche haben, also wie Weihnachtsmärkte, Japantag und Ähnliches. Das ist, macht da vielleicht 10% von aus. Der Großteil teilt sich auf in Sport und Konzerte. Konzerte machen in der Summe, und jetzt muss ich sehen, dass ich die richtigen Zahlen hier rauskrame, wahrscheinlich etwa 200 Veranstaltungen aus und die anderen war dann 150 Sport und 50 große Corporate-Events.
Okay. Ja, spannend. Jetzt hast du erzählt, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, es läuft sehr gut. Und wir sind ja im Musikbranchen-Podcast und da hören auch die Leute zu, die zu kleinen Konzerten gehen oder die vielleicht kleine Konzerte veranstalten. Ist das jetzt so, man kriegt das immer so mit, du repräsentierst jetzt die großen Hallen, hier hat man das Gefühl, alles läuft super, du hast gerade gesagt, System of a Down, irgendwie bombastisch, wenn Adele in München ihre Zelte aufschlägt, ihr habt AC/DC hier gemacht, so. Ist das so, läuft's richtig gut bei den Großen?
Ja klar, also bei den ganz Großen, so wie sich unsere Branche weiterentwickelt und industrialisiert hat, ist es natürlich unfassbar, dass wir uns jetzt post-Covid, ich würde sagen, in den Golden Ages befinden, was auf jeden Fall die Umsatzzahlen im Gesamtumsatz und die Anzahl der verkauften Tickets angeht. Aber in der Tat, und da hast du vollkommen recht, das muss man jetzt sorgfältig differenzieren, was hier passiert. Das bedeutet ja nicht, dass die Live-Entertainment-Branche oder das Konzertgeschäft durch alle unterschiedlichen Größenordnungen kerngesund sind. Da würde ich in der Tat sagen, dass wir gerade bei den Clubshows im Moment ganz schwierige, herausfordernde Zeiten haben. Im Prinzip aufgrund von drei wesentlichen Parametern. Zum einen stellen wir fest, dass die Konsumbereitschaft von Besuchern bei Clubshows sehr rückläufig ist. Das ist bedauerlich. Das ist eben so. Wir müssen feststellen, dass die Kostenexplosion post-Covid diesen Bereich natürlich um ein Vielfaches mehr unmittelbar betrifft. Und das Dritte ist, dass durch die Veränderung in den Städten, durch steigende Mieten, durch auch andere Prioritäten hinsichtlich Geräuschemissionen und ordnungsbehördliche Aspekte, es immer mehr Clubs an den Kragen geht. Und da sehen wir natürlich es absolut als unsere Verantwortung ganz intrinsisch, dass wir dem Club Business unter die Arme greifen müssen. Wir müssen uns mit dem Thema Grassroots selbstverständlich beschäftigen, und das ist jetzt überhaupt nichts Gönnerhaftes, sondern so funktioniert Business. Wir müssen in unsere Zukunft investieren, wenn wir perspektivisch erfolgreich sein wollen und auch unsere kulturelle Glaubwürdigkeit voranbringen wollen, und das sehen wir ebenfalls als unsere Aufgabe. Und damit haben wir begonnen. Wir hatten 2023 haben wir die MTV EMAs hier in Düsseldorf präsentiert. Hat irre viel Spaß gemacht. Und Teil der MTV EMAs war die Music Week. Das ist quasi eine Woche vor den EMAs dann in dem jeweiligen austragenden Ort. Wir haben gesagt, wenn jetzt MTV weiterzieht in den nächsten großen Ort Europas, lasst uns doch das Thema der Music Week fortsetzen als Legacy. Und da haben wir die Idee der Music Week hier in Düsseldorf fortgesetzt, haben jedes Jahr dafür Geld in die Hand genommen, um bei all dem, was wir an Club-Business in der Stadt hatten, eine große Marketingklammer zu bieten und all diesen Shows tatsächlich eine Sichtbarkeit zu geben und die zu fördern und zu unterstützen. Und damit fing im Grunde unser Weg an, zu sehen, wie wir auf bestmöglichem Wege diesen Bereich, diesen Kulturbereich in der Stadt unterstützen. Muss man auch sagen, dass das hier in der Stadt, in der Stadtgesellschaft, in der auch in der Politik und auch durch den Oberbürgermeister absolut gefördert wird. Das führte dann beispielsweise auch dazu, als der Ratinger Hof, und das ist hier in Düsseldorf ein Most Iconic Club, den die meisten kennen, vor allen Dingen alle die sich mit Punk beschäftigt haben. Und der droht jetzt tatsächlich final geschlossen zu werden. Da haben wir gesagt, nee, komm, dann mieten wir den jetzt an. Ja. Und wir schauen mal, wie wir das Thema anders aufgegleist bekommen. Und im Zweifelsfalle werden wir dann halt aus unseren Erlösen quersubventionieren müssen, damit genau das weiter besteht. Und irgendwie die coole Story ist dann, dass ja, ich glaube vor 2 Wochen dann die Toten Hosen, ja, einen Gig im Ratinger, ja, Hof gemacht haben.
Stimmt,
und
ja,
ich finde damit nochmal auf eine ganz eindrucksvolle Art und Weise die Relevanz des Clubgeschäfts gefördert haben. Das ist ein Element. Wir haben, wir sind Teil des Music City Networks geworden, also vieler europäischer Städte, die sich zusammentun, um zu überlegen, wie können wir als Music City mit einerseits der inhaltlichen Verantwortung, aber auch mit der Strahlkraft dieser modernen Kultur umgehen. Wir haben mit der Beteiligung und Unterstützung des Branchennetwork Music Düsseldorf ebenfalls eine Initiative mitgefördert. Das führt dann beispielsweise dazu, dass wir dieses Jahr, ich bin schon 26, in 25 den Preis für Popkultur, ja, aus Berlin hier nach Düsseldorf eingeladen haben. Und das sind alle Signale und Maßnahmen, mit denen wir unser Engagement zum Grassroot-Förderung, ja, ganz klar zum Ausdruck bringen. Und das ist genauso übrigens auch im Sport unsere Aufgabe, New Talents zu entwickeln. Ja. Wir brauchen die großen Stars, wir brauchen die Leuchttürme, wir brauchen die Iconic Events, um eine Strahlkraft zu erzeugen, müssen aber gleichsam sehen, wie wir tatsächlich die jungen Talents gefördert bekommen.
Mhm. Ich wollte noch einmal kurz zum Ratinger Hof nachfragen, weil das ist ja wirklich, also für Leute, die das jetzt gar nicht kennen, also wirklich ein legendärer Punkrockladen eigentlich so, ne? Also kein Wunder, dass die Toten Hosen da spielen. Möchte ich aber doch einmal nochmal nachfragen, was das im Grunde genommen, wir haben es quer subventioniert, querfinanziert. Ja. So, ist das denn die Zukunft? Also im Grunde genommen, ihr seid ja eine Tochtergesellschaft der Stadt, also muss eine Kommune sowas erhalten, weil es anders gar nicht geht in der Größenordnung.
Ich glaube, es ist völlig unstrittig, welche Bedeutung die moderne Kultur, die Musik für unsere Gesellschaft hat. Und ich bin der festen Überzeugung, die Relevanz der modernen Kultur ist heute die höchste, die wir in der Musik haben. Und ja, wenn sich der Markt verändert, und das Gleiche haben wir in der Klassik gesehen, wenn der Markt sich verändert und bestimmte Möglichkeiten in der Entwicklung dieser Kulturszene nicht mehr möglich sind, dann ist es auch eine Aufgabe der Gesellschaft, genau dieser Fehlentwicklung entgegenzuwirken. Opernhäuser werden finanziert, Theater, ja, Ballett, all das wird, stimmt, gefördert, ja, und das ist auch legitim. Warum wird das gemacht? Weil wir uns als Gesellschaft, weil wir einen Konsens haben über die Strahlkraft und Bedeutung. In dem Moment, wo unsere moderne Kultur, die es über Jahrzehnte seit den 50er Jahren es irgendwie geschafft hat, weitestgehend sich privatwirtschaftlich zu entwickeln, wenn wir hier an unsere Grenzen kommen, und das ist ja kein Phänomen nur für eine Stadt wie Düsseldorf, ganz im Gegenteil, wie viele Clubs werden in Berlin geschlossen, welche Initiativen sehen wir im Moment in Hamburg? Die Städte sind hier in der Verantwortung, und hier in Düsseldorf haben wir den Vorteil, dass wir durch unsere Gesellschaft, durch die Live, eine direkte Möglichkeit haben, der sehr zielgerichtet mit zu unterstützen und einzugreifen. Mhm. Okay. Aber ja, wir brauchen Support.
Glaubst du, aus UK kam ja diese Initiative vom Music Venue Trust, glaube ich, auf, wo eigentlich nochmal sehr klar gesagt wurde, sehr darum gebeten wurde, dass ja große Arenen, Stadien oder auch Veranstalter dann auch einen Teil ihrer verkauften Eintrittskarten ich glaube freiwillig an, ja, diese Grassroots-Venues abgeben. Ist das realistisch, sowas in Deutschland?
Also es werden ja gegenwärtig unterschiedliche Konzepte besprochen und diskutiert. Es ist natürlich nicht möglich, derartig, sei es durch den Staat oder private Initiativen, in den Markt einzugreifen, dass man denjenigen, die das Risiko tragen, große Konzerte oder egal welche Konzerte durchzuführen, die zu einer weiteren Zwangsabgabe zu verpflichten, egal wie gut die ist. Da würde ich kein Fan von sein. Ich glaube einerseits, dass der aus dem Markt heraus selbst diese Initiativen erfolgen müssen, was übrigens bei den großen Konzernen, ob CTS Eventim oder Live Nation ja nun auch wirklich der Fall ist, genauso wie wir als natürlich kleiner Player, aber lokaler Player. Ich glaube, dass wir hier uns unterschiedliche Mechanismen ansehen müssen. Wir müssen auch aufpassen, dass es dann nicht zu Fehlentwicklungen und der dann ja wesentlichen Frage der Distribution führt. Das heißt, egal welche Mittel ich einsammle, wer entscheidet denn dann nachher, was förderungsbedürftig ist? Also da haben wir ganz viele Nüsse zu knacken auf dem Weg. Ja. Wir hier in Düsseldorf haben uns dazu entschlossen, tatsächlich zunächst mal innerhalb unserer Fläche dafür zu sorgen, akute Behandlung vorzunehmen und zielgerichtet mit dem Interessenverband hier zu sehen, dass wir strategisch uns da weiterentwickeln. Und was die richtige Lösung am Ende sein wird, vielleicht wird es eine Mischform. Eine Gesellschaft wie die Live wird viel verändern können, zumindest hier in unserer Stadt. Und wenn vielleicht andere Städte, und das tun beispielsweise die Hamburger, ähnliche Einrichtungen für sich finden, dann werden wir da gute Wege finden.
Ja, okay. Du hast eben erzählt, Corona hat euch oder hat dafür gesorgt, dass ihr quasi nochmal so vor Ideen übergesprudelt seid, dass ihr eigentlich so für euch als Organisation gut starten konntet. Und was mich jetzt interessieren würde, es gibt so viele, trotz der Tatsache, dass wir gerade gehört haben, so, naja, bei den großen Shows, bei den großen Stars läuft es ja trotzdem. Aber was sind gerade aktuell so die größten Herausforderungen, mit denen du, mit ihr, denen ihr euch herumplagt?
Das lässt sich nicht ganz so einfach beantworten, weil ja tatsächlich jedes Segment, sei es die Weiterentwicklung der Veranstaltungsstätten, Sport, Konzerte, Großveranstaltungen oder auch kleinere Veranstaltungen in der Fläche nicht generell sagen. Ich glaube, wir haben bestimmte Trends. Zum einen ist es so, dass wir wirklich dafür sorgen müssen, und da sind wir bedauerlicherweise in Deutschland sehr stark in den zurückgefallen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Veranstaltungsinfrastruktur wirklich state of the art ist und weiterentwickelt wird. Wir können es uns nicht leisten, dass die Veranstaltungsstätten, die wir haben, verkommen, zerfallen und nicht zeitgemäß weiterentwickelt werden. Denn wir befinden uns ja nicht nur in einer regionalen oder nationalen Wettbewerbssituation, sondern wir befinden uns in einer internationalen Wettbewerbssituation. In dem Moment, wo beispielsweise in England mit Co-op Live eine Arena am Markt, die in der Erstellung knapp 400 Millionen Euro gekostet hat, tatsächlich beginnt, neue Maßstäbe zu setzen, müssen wir uns natürlich dem Trend anschließen. Ganz abgesehen davon, dass es auch gerade im Venue-Bereich viele andere Herausforderungen bei der Nachhaltigkeit angeht. Und da haben ja Pilotprojekte wie die in Seattle, die Climate Pledge Arena.
Ja.
Heißt sie, glaube ich, gefördert ja durch Amazon, gezeigt, dass man tatsächlich in der Lage ist, Veranstaltungsstätte komplett mit einem Carbon Zero Footprint zu versehen. Also das heißt, wir haben viele Herausforderungen in unseren Gebäuden, dem haben wir uns hier gestellt. Wir haben allein für die nächsten 5 Jahre ein Investitionsprogramm von über 120 Millionen Euro, um unsere Veranstaltungsstätten state of the art und für die Anforderungen des Konzert- und Veranstaltungsbusiness von heute aufzurüsten. Das zweite ist das Thema Sicherheit. Hier, glaube ich, haben wir zunehmende Herausforderungen durch neue und andere Bedrohungen. Das betrifft vor allen Dingen Veranstaltungen im Stadtgebiet, Zufahrtsschutz, Riesenthema, dem widmen wir uns gerade. Wir sind jetzt dabei, eine Sparte hier zu entwickeln, die sich ausschließlich mit genau solchen Sicherheitskonzepten beschäftigt. Wir haben ja auch ein Department, die sich nur um die Frage der Entwicklung neuer Sicherheitskonzepte, Maßnahmen heute beschäftigt, damit wir morgen dafür gerüstet sind. Drohnenabwehr wird ein großes Thema werden. Krass, kein Zweifel. Großveranstaltung, ich meine, das müssen wir uns alle durchaus vor Augen führen, was auf uns zukommt. Und es ist besser, wir beschäftigen uns heute damit, als erst dann, wenn es vielleicht schon etwas zu spät ist. Wir haben für das Veranstaltungsgeschäft, und das ist eine unserer größten und wichtigsten Prioritäten, müssen wir uns immer mehr mit der Perfektion der Customer Journey beschäftigen. Und ich hatte eingangs davon erzählt, dass Besuchserlebnisse in den 80er Jahren in Veranstaltungsstätten für mich als abenteuerlich verbucht wurden. Heute muss die Customer Journey ja für angemessen der hohen Kartenpreise und Erwartungshaltung von Besuchern funktionieren. Das beginnt bei der Anreise, das beginnt bei den Parkplätzen, bei der Qualität des Servicepersonals, die gesamte Qualität innerhalb des Gebäudes. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen und da auch ganz, ganz viel ausprobieren. Wir haben jetzt beispielsweise hier in der Arena Bierzapfautomaten im Test. Schauen mal, ob das beispielsweise hilft. Wir haben für
Selbstzapfautomaten?
Das ist ein Automat, da musst du nur die Kreditkarte vorhängen und da kannst du dir bis zu 6 Bier Automaten zapfen, einfach um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Klappt wirklich prima, sind noch ein paar Bugs, aber die kriegen wir in den Griff. Wir haben anlässlich der Ed Sheeran Shows, wo wir ja pro Arena Show über 65.000 Besucher hatten, dreimal, also 195.000 Besucher, haben wir eine Event Mobility Plattform entwickelt. Und das ist etwas, was wir ebenfalls jetzt ganz gezielt für alle Großveranstaltungen bei uns einsetzen wollen, damit über diese Plattform, über diese App oder Netzanwendung der Besucher im Vorfeld genau seine Customer Journey vorbereiten kann. Da gibst du dann halt ein, ich komme zu Ed Sheeran am Samstag, komme aus Hamburg, das ist meine Postleitzahl. Dann bekommst du von uns die Vorschläge, wie du mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln am besten bei uns anreist. Idealerweise, wo du dir schon einen Parkplatz reservieren oder bereits buchen kannst, sodass du sicher sein kannst, wie deine Journey aussieht. All das sind Maßnahmen, die wir, und die Liste ist jetzt endlos, an denen wir im Moment arbeiten. Das ist aber eins der ganz großen Themen für uns. Und das nächste ist das Thema Production. Wie können wir als Venue die Veranstalter, egal ob klein oder groß, die großen Produktionen noch mehr begleiten? Wir sind ja auch als örtlicher Veranstalter tätig. Wir möchten gerne in unserem Dienstleistungsportfolio so viel anbieten, dass es einfach für jeden einfacher und schneller ist, Veranstaltungen hier vor Ort durchzuführen. Und dann das nächste wichtige Thema ist sicherlich Kapazitäten, die wir in all unseren Veranstaltungsstätten versuchen, systematisch weiter auszubauen und zu optimieren. Denn wir sind schon der Meinung, dass das Kapazitätsthema natürlich nach wie vor eins der wesentlichen sein wird. Okay,
krass. Ein Thema, was ja sicherlich auch auf der Liste steht, auf der endlosen Liste, ist das Thema Personal. Ne?
Absolut.
Mit dem kämpfen viele. Ihr habt da jetzt gesagt, naja, wir machen auch da was. Wir haben das D-College ins Leben gerufen. Da musst du mir jetzt mal erklären, was damit auf sich hat und warum ihr wirklich euch quasi in so einen völlig neuen Bereich reinwagt.
Ja, und ich glaube, dass zeigt eigentlich die Funktionsweise unserer Organisation. Wir waren vor 2,5 Jahren, und das war natürlich eine besonders schwierige Zeit, genau zu Ende von Covid, in der gleichen Situation wie viele andere bei uns in der Industrie, in der Branche, dass wir tatsächlich wieder schnell zusätzliche Mitarbeiter am Markt finden wollten und natürlich festgestellt haben, dass wir hinsichtlich der Qualifikation, der Ausbildung und dem am Markt verfügbaren schnell an Grenzen stoßen. Wir haben gleichzeitig für uns festgestellt, dass unsere Ausbildungsprogramme, die wir für unsere Azubis hier anbieten, auch in gewisser Weise an die Grenzen stoßen, denn die jungen Talents, die jetzt in unsere Branche kommen, haben eben auch das Interesse, und das ist auch vollkommen richtig und auch die richtige Einschätzung, dass wir bei der weiteren Entwicklung der Industrie tatsächlich auch eine wesentlich höhere Akademisierung brauchen. Wir sind nicht mehr wie in den 80ern, 90ern irgendwie eine verschworene Bande, die sich in kleinen Agenturen ihr Know-how ansammeln und dann ihre eigene Karriere gehen, sondern wir sind in einer großen Industrie angekommen mit starken Marktspielern. Und das konnten wir schlichtweg nicht erkennen, dass es das in einer brauchbaren Qualität in Deutschland, Österreich und Schweiz am Markt tatsächlich gibt. Wir haben unsere erste duale Studentin vor 2 Jahren eingestellt und haben festgestellt, dass egal welche Option sie hat, um ein Business Degree zu machen, das alles komplett nichts mit unserer Branche zu tun hatte. Und wir haben festgestellt, dass Top-Talente mit Uni-Abschluss bei uns sich beworben haben und dann uns gegenüber erstmal geäußert haben, dass sie erstmal ein Jahr lang bräuchten als Trainee, um überhaupt das Business kennenzulernen. Da habe ich gesagt, stimmt doch was nicht. Da kommen Talente, die schon Bachelor oder einen Master haben und fühlen sich nicht richtig vorbereitet auf unsere Industrie. Die, die die Ausbildung machen, wünschen sich früher oder später tatsächlich auch eine Akademisierung durch ein Bachelor-Degree. Und nichts davon ist so in der Ausbildung und im Curriculum, dass es tatsächlich für unsere Branche geeignet ist. Und wir sind teilweise ein Jahr lang damit beschäftigt, ein vernünftiges Onboarding zu machen, bevor neue Talents komplett das Business verstanden haben. Und das war der Kickoff. Da haben wir gesagt, da müssen wir halt selber ein College machen. Und das war irgendwie eine starke Idee. Und da haben wir uns so reingesteigert. Wir waren so überzeugt davon, dass diese Branche, diese Industrie das endlich braucht, dass wir alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt haben, haben uns dann mit unterschiedlichen Hochschulen zusammengesetzt, schlussendlich dann bei der Fresenius einen Partner gefunden, die gesagt haben, genau das Konzept wollen wir auch fördern, haben dann einen Studiengangsleiter der Fresenius-Uni bei uns mit eingestellt, damit er sich schwerpunktmäßig um die Entwicklung der Curricula mit uns beschäftigen kann. Und das Wichtigste war vom ersten Tag der Ideengebung, dass dieser Studiengang aus der Branche selbst heraus in sich der Inhalte gestaltet werden sollte. Also wir haben zum einen natürlich die 50% betriebswirtschaftlichen Themen, die du sowieso machen musst, aber wir wollten einen möglichst hohen fachspezifischen Anteil, der aber vollständig aus der Industrie generiert wird. Und da hatte sofort jeder Lust und Bock drauf. Ja. Es war eine super Resonanz, die entstanden ist, und daraus ist dann die College entstanden. Und wir sind dann live gegangen jetzt im September mit dem ersten Semester dieses Studiengangs. Es dauert in der Summe 7 Semester und sind jetzt 26 Studenten. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben am Anfang gesagt, Mensch, wenn wir vielleicht schon mal 10 zusammen haben, ist das ja schon mal ein klasse Case. Aber offensichtlich ist das, was wir dort mit all den Partnern aus der Branche, denen ich hier ausdrücklich meinen großen Dank nochmal zum Ausdruck bringen möchte, ist uns gelungen, von Anfang an offensichtlich eine Bildungsalternative anbieten zu können. Und dann hatten wir die erste Woche in Präsenz und waren super Speaker aus der Branche, wie Stefan Tarnscheid, der CFO von FKP Scorpio, von Dreamhouse aus Berlin kam, Max Seemann und Jana. Also tolle Leute, und wir haben wirklich die Studenten angezündet. Die Verbände haben mitgemacht, der BDKV, der EVVC, und wir haben eigentlich nur Rückenwind von allen Seiten. Unser Ziel ist es, dass wir hiermit tatsächlich Talente entwickeln, die dann unsere Branche bereichern. Natürlich auch für uns Talente entwickelt. Aber uns geht es vor allem darum, dass wir einen Beitrag dazu leisten, diese Industrie weiter zu führen und das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern dann die Inhalte anzubieten, die wir für erforderlich und richtig halten.
Ja, also ein weiteres Puzzlestein, um Düsseldorf auf die Karte der Musik-Business-Landschaft oder Veranstaltungslandschaft zu setzen, ne?
Ja, das war tatsächlich bei der ursprünglichen Ideengebung jetzt gar nicht zwingend das strategische Ziel. Aber natürlich, also wir möchten einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Und natürlich darf es dann auch sichtbar sein, dass dieser Beitrag hier aus Düsseldorf kommt, und möchten auch gerne den wissenschaftlichen Diskurs, ich glaube, der für eine so große, erfolgreiche und wichtige Branche eben halt auch erforderlich ist, hier rund um Düsseldorf beginnen lassen. Und wir würden uns total freuen, wenn das Phänomen sich weiterentwickelt und uns nach vorne und noch sichtbarer und besser macht.
Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in den nächsten Semestern, in den nächsten Jahren da weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich gehe gleich vielleicht nochmal runter und gucke mir den Rasen an, wenn ich darf.
Unbedingt, ein Top-Rasen, sage ich dir.
Genau, und alles Gute.
Vielen lieben
Dank.
Alex, hat mir viel Spaß gemacht. Ciao.
Vielen Dank, dass du hier bis zum Ende durchgehört hast. Das Geheimnis des guten Rasens in Düsseldorf konnte ich leider nicht lüften. Ich bleibe aber für euch dran und das ist auch ein gutes Stichwort. Denn in den nächsten Wochen geht es ja auch weiter hier im Redfield Podcast. Ich habe unter anderem mit Marco Völkel und Martin Königsmann von Magnify über Ticketmarketing gesprochen. Ich habe außerdem Johann Jimmy Prinz gesprochen. Der hat mit den Prinz Studios ein Franchise-Studiosystem aufgebaut. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, ganz junger Typ, auch super spannend. Und mit spannenden Gästen geht es natürlich auch in den nächsten Wochen weiter. Deshalb abonniert hier diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Und wenn es euch gefällt, erzählt es einer weiteren Person, um hier weiter wachsen zu können und das so weiter machen zu können. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut. Und bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Macht es gut und ciao.